dass Menschen Buße tun, das ist so ein komisches Wort dafür, dass Menschen sich was überlegen, auf ihr Leben schauen und dann draufkommen, boah, eigentlich müsste die da was anders machen. Und das, was der Johannes sagt, ich finde, Menschen reden ja ganz viel, ich gehöre ja auch dazu, aber das, was der Johannes gesagt hat, das hört man nicht so oft bei Menschen. Bereitet den Weg für Gott. Dieser Satz, der stammt aus einer alten Prophezeiung. Und Johannes versteht sich als dieser Wegvorbereiter. Er will dazu beitragen, dass der Weg frei ist, damit Gott, der Herr, kommen kann. Das ist so ein bisschen wie im Winter, wenn da ganz viel Schnee vor der Tür liegt und der Weg zugeschneit ist, dann kommt man nicht so richtig voran. Da kann man nicht ordentlich gehen, so lange, bis einer mit einer Schneeschaufel kommt und den Weg freischaufelt. Der bereitet den Weg auch vor. Und so ähnlich ist es mit Johannes. Nur, dass er keinen Schnee wegschaufelt vom Gehsteig oder die Einfahrt freischiebt, sondern er versucht, den Weg zum Herzen der Menschen freizumachen. Deswegen hat er auch davon gesprochen, dass Menschen eine Veränderung in ihrem Herzen brauchen. Das ist die Vorbereitung, die die Zuhörer damals von Johannes gesagt gekriegt haben, was sie brauchen, damit sie bereit sind dafür, dass Gott in die Welt kommt und ihnen begegnet. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Auch wir brauchen so eine innere Vorbereitung dafür, dass Gott kommt und dann auch einen Platz in unserem Herzen findet. An Weihnachten, da erinnern wir uns ja daran, dass Gott als Baby, als Jesus-Baby in die Welt gekommen ist. Und als Jesus dort im Stall von Bethlehem geboren ist, da ist es so, als hätte Gott gesagt, tada, da bin ich, jetzt werde ich erstmal noch groß und dann verändern wir die Welt. Glaube bedeutet nicht nur, dass wir uns an das erinnern, was mal passiert ist, vor langer, langer Zeit, sondern Glaube bedeutet, was passiert denn heute mit mir? Kommt zu dieser vertrauensvollen Beziehung mit Gott. Aber warum meint dann Johannes eigentlich, dass es da eine Veränderung braucht? Warum ist er der Meinung, dass in unserem Herzen und in unserem Denken etwas falsch und verkehrt ist? Ich glaube nämlich, er mag die Leute wachrütteln. Dazu wachrütteln, dass wir verstehen, dass unser Herz uns manchmal dazu verführt, dass wir was Falsches denken und dann auch falsch handeln. Oder um es mit Johannes Worten zu sagen, der spricht ja nicht vom Handeln, sondern davon, dass wir Früchte bringen sollen, gute Früchte, aber eben nicht die zum Essen, sondern das, was wir mit unserem Leben tun. Die Mathematik von Johannes ist ganz einfach. Ich glaube, das versteht jedes Kind. Denken und Handeln kehrt zusammen. So wie ich denke, so verhalte ich mich. Und falsches Denken bringt auch falsches Verhalten hervor. Aber welches Denken meint denn der Johannes eigentlich? Ein paar Beispiele habe ich gefunden und das erste ist, ich bin das Allerwichtigste in meinem Leben. Ja, da habe ich ein Bild dazu gefunden, wie es so aussehen könnte. Also, es geht um mich. Das zweite falsche Denken, das ich gefunden habe, ist Geld. Auch Geld ist ganz wichtig in unserem Leben. Und das dritte, ich muss stark sein, denn wenn ich stark bin, dann kann mir kein Mensch zu etwas zwingen, was ich nicht mag. All diese Dinge, ich glaube, die haben einen wahren Kern und zugleich bringen sie auch ein kleines oder großes Problem mit sich. Schauen wir nochmal zum ersten Bild. Was ist, wenn jemand denkt, ich bin das Allerwichtigste? Ich glaube, richtig bei dem Ding ist, wir sind alle wichtig. Du bist wichtig, ich bin wichtig. Wir sind Gott wichtig, denn sonst wäre Jesus gar nicht zu uns in die Welt gekommen. Aber wir sind nicht das Allerwichtigste. Da gibt es andere Dinge, die sind genauso wichtig. Schaut mal bitte alle nach links. Ja, also mit Ausnahme derer, die an einer Wand sitzen. Alle mal nach rechts schauen. Ja, also ich hoffe, es hat jeder einen sehr wichtigen Menschen entdeckt. Diejenigen, die ein Familienmitglied an ihrer Seite haben oder einen Freund, das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn eine fremde Person neben euch sitzt, die sind auch ganz wichtig. Aber interessanterweise meint Johannes jetzt nicht, dass wir unser Herz und unsere Aufmerksamkeit nur auf den Menschen neben uns oder in unserem Umfeld richten sollen. Ihm geht es nicht darum zu sagen, die anderen sind die Allerwichtigsten. Sondern worauf er uns hinweist, ist nicht, dass ich das Allerwichtigste bin, sondern dass es etwas über mir steht, was das Allerwichtigste ist. Und damit meint er natürlich Gott, unser Schöpfer, der uns gemacht hat, unser Retter, der uns liebt und befreit. Und wenn es uns gelingt, dass wir unseren Blick auf Gott richten, dann glaube ich, meinte er damit, dass es uns immer besser gelingen wird, dass wir zu unseren Menschen links und rechts, dass wir mit denen auch gut umgehen können. Also, ich glaube, das ist etwas, wo uns Johannes zum Umdenken bewegen will. Nicht ich bin das Wichtigste, sondern Gott und die Menschen um mich herum, die sind auch wichtig. Das Zweite, da ging es ja um das Geld. Und richtig bei diesem Geld ist ja, wir brauchen das Geld. Ohne geht es einfach nicht. Wir können keinen schönen Obstkorb kaufen ohne Geld. Es gibt kein Brot, kein Eis, kein Benzin, keinen Urlaub. Nichts geht ohne Geld. Und wir Menschen merken ja ständig, dass es mit diesem Geld einfach zu wenig ist. Wir haben fast immer das Gefühl, dass wir noch ein klein wenig mehr bräuchten und dann ist das Sparschwein zufrieden und ich auch. Aber an sich wäre ja nicht so schlimm. Heikel wird es dann, wenn ein Mensch auf die Idee kommt, seinen Mangel an Geld oder Besitz dadurch auszugleichen, indem er sich es von wenn anderen nimmt. Der Johannes hat es den Zöllnern damals vorgeworfen. Die durften Geld nehmen von anderen Menschen dafür, für die Steuern, aber die konnten nach Lust und Laune den Preis festsetzen. Die haben sich genommen, was sie wollten, nicht das, was sie sollten. Und deswegen haben Menschen darunter gelitten. Wenn Geld und Besitz für einen das Wichtigste ist, dann kann es dazu führen, dass Menschen mit ihrem Verhalten anderen Menschen schaden. Das mit dem Geld eintreiben, so wie damals, das gibt es heute nicht mehr. Aber vielleicht, wie ist denn das, wenn man im Supermarkt nur was mitgehen lässt? Da habe ich zwar das Geld nicht dafür, aber besitzen kann ich es ja trotzdem. Es fällt vielleicht nicht mal direkt jemandem auf. Oder wenn man Abrechnungen nicht sauber macht. Oder es gibt zigtausend Wege, wie man zum Ausdruck bringen kann, boah, Geld ist mir in diesem Moment wichtiger als das Richtige und wichtiger als mein Gegenüber. Und dann kommen wir nur zum dritten, da wo es ums Starksein geht. Denn auch da, finde ich, da steckt ja eine Wahrheit drinnen. Wenn jemand stark ist, dann ist es ein gewisser Schutz. Da traut sich keiner was gegen mich sagen, da will keiner mit mir raufen und mich keiner ausrauben. Und das ist, glaube ich, an und für sich ja gut. Aber zugleich lässt sich ja beobachten, dass Starksein nicht nur Schutz bedeutet, sondern leider ganz oft auch dazu führt, dass schwache Menschen von Starken unterdrückt werden. Wer will denn schon einen starken Menschen stoppen, wenn er sich dazu entschlossen hat, jemand anderem Leid zuzufügen, die Schwäche des anderen zum eigenen Vorteil auszunutzen? Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass jemand sagt, lass mich deine Hausübung abschreiben, sonst erzähle ich allen, auf wen du eigentlich stehst. Auf wen du einen Crush hast, wie man heutzutage sagen würde. Oder wenn du da nicht mitmachst, dann lasse ich dich sitzen und ich gehe meinen eigenen Weg. Und ganz tragisch wird es dann, wenn die körperliche Stärke auf geistliche oder emotionale Schwäche trifft. Und das finde ich an diesem Bild irgendwie so lustig angedeutet. Man sieht eigentlich, dass er so ganz dünne Ärmchen hat. Also der schaut nur stark aus, aber eigentlich ist er schwach. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es der Fall, wenn wir in der Zeitung davon lesen, dass so ganz schreckliche Gewalttaten passieren. Stark sein an sich ist nicht schlecht, aber es geht nicht nur um körperliche Stärke, sondern dass wir auch geistlich, emotional stark sind. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, also wir sollen ja stark sein, das ist ja nicht schlecht, wir haben ja auch einen starken Gott und wir glauben an einen starken Gott. Aber die Frage, die wir uns stellen können, ist, bin ich stark und setze meine Stärke für mich ein? Oder bin ich stark und setze meine Stärke für andere ein? Setze ich es für mich ein und gegen andere oder für andere? Ich glaube, das Herausforderndste und das Spannendste im Glauben ist, wenn man all das zusammendenkt, eine Botschaft, auf die uns Johannes hinweist. Das eine ist, ich bin wichtig, du bist wichtig, wir sind wichtig, aber wir sind nicht ganz richtig. Ich mache nicht alles richtig. Beides ist gleichzeitig wahr. Ich bin wichtig, aber ich bin nicht ganz richtig. Und damit meine ich jetzt nicht im Kopf ein bisschen blöd, sondern es gibt Dinge, die ich nicht falsch mache. Das kann man vergleichen mit einer Familie. Meine Eltern sind mir wichtig. Ich vermute, den meisten von euch sind ihre Eltern auch wichtig. Und meine Kinder sind mir wichtig. Und diejenigen, die Kinder haben, die wissen das auch, dass einem die Kinder wichtig sind. Ich habe sie alle lieb, aber sie machen nicht alles richtig. Sie machen Fehler und auch ich mache Fehler. Und immer wieder verführt mich mein Herz dazu, dass ich irgendwo falsch biege und nicht die guten Früchte in meinem Leben bringe, die ich eigentlich haben sollte. Darum brauche ich Veränderungen in meinem Leben und ich glaube, der Johannes gibt uns da einen kräftigen Schubs in die Richtung, dass wir alle Veränderungen in unserem Leben brauchen können. Als Evangelische betonen wir ja auch immer wieder gern, dass wir nichts tun müssen, dass uns Gott liebt. Und das ist richtig. Und wir betonen, dass wir an nichts tun können, dass uns Gott unsere Fehler, in der Kirche spricht man dann oft von der Sünde, dass er uns das vergibt. Das richtig Coole daran ist, dass uns Gott das ja tatsächlich schenkt. Aber das heißt nicht, dass es egal ist, was wir tun. Oder wie Johannes sagen würde, es ist nicht egal, welche Früchte in unserem Leben sichtbar werden. Ich habe da eine Banane. Magst du mal da die Banane nehmen? Ah, die bitte hier, da. Hm. Oh je. Ja, also irgendwie, da ist was falsch gelaufen mit der Banane. Die ist erstens nur halb und zweitens ist sie leer. Das sieht irgendwie nur gut aus, aber irgendwie ist da wenig hinter dieser Banane dahinter. Und ich glaube, darum geht es auch. Wir sollen keine leeren Bananen sein. Wir sollen voll sein mit guten und richtigen Dingen. Unser Verhalten soll widerspiegeln, wer wir sind und was wir glauben. Und unser Tun soll zeigen, dass wir Gott vertrauen. Dass wir uns in allen Bereichen unseres Lebens darauf vorbereiten, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und die Vorbereitungszeit dafür, die ist jetzt. Jetzt ist die Zeit, das zu lernen und einzuüben, was es bedeutet, Teil von Gottes Familie zu sein. Und wie in jeder Familie gibt es da auch Verhaltensregeln. Also zum Beispiel bei uns daheim darf keiner die Füße auf den Tisch legen. Egal wie sauber die Zehen sind, die Füße haben nichts am Tisch verloren. Manchmal klappt das auch. Und bei Gott gibt es auch so Familienregeln. Es wird halt immer nur Gebote genannt. Das klingt halt nicht so cool. Aber das Wichtigste habt ihr sicher schon gehört. Wir sollen Gott über alles stellen und wir sollen unsere Mitmenschen lieben, respektieren, gut behandeln. So wie uns selber. Kennt jemand von euch den Ententest? Hat schon mal wer davon gehört? Der amerikanische Schriftsteller und Dichter James Whitcomb Riley hat einmal gesagt, wenn ich einen Vogel sehe, der wie eine Ente geht, wie eine Ente schwimmt, wie eine Ente quakt, dann nenne ich diesen Vogel Ente. Auch wenn er kein Schild umhat, wo Ente draufsteht. Wenn es so aussieht und sich verhält wie eine Ente, dann ist dieser Vogel eine Ente. Und ich glaube, Johannes will uns dasselbe über unseren Glauben zu Gott sagen. Wenn ich einen Menschen sehe, der wie ein gottgläubiger Mensch spricht, der wie ein gottgläubiger Mensch sich verhält und handelt und tut, na dann wird es wohl einer sein. Der Mensch, der wir nach außen sind, soll mit dem zusammenpassen, was Gott bereits in unser Inneres hineingesprochen hat. Nämlich, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Daran kann man nicht rütteln, so ist es halt. Aber so soll man halt auch leben. Und weil das nicht immer automatisch der Fall ist, braucht es eben die bewussten Vorbereitungen. Darum spricht ja der Johannes davon, dass wir umkehren sollen, dass wir uns immer wieder an unserem Familienoberhaupt Gott ausrichten sollen. Und die Vorbereitungen unseres Lebens, die sind eine Veränderung dorthin, dass wir das lernen, wie so ein Kind von Gott zu leben. Dann sind wir bereit, dass Weihnachten kommt, dass Jesus kommt. Nicht nur in die Welt, sondern auch in unser Leben. Wo ist es für dich in dieser Adventszeit dran, über diese Art der Vorbereitung auf Gott nachzudenken? Wo ist es für dich dran, Veränderungen in deinem Leben darüber nachzudenken oder viel krasser es dann auch noch zu tun? Denn Jesus, der dich liebt, der kommt und der freut sich, wenn er ein Geschwisterchen sieht.